Servus, ich bin Jo. Diese Folge bringe ich euch auf den aktuellen Stand bei dem krassen Felssturz am kleinen Nesthorn im Wallis in der Schweiz. Danach spreche ich mit DAV Naturschutz und Permafrost-Experte Dr. Tobias Hipp darüber, wie solche Felsstürze überhaupt zustande kommen. Außerdem, im Mai und im Juni findet vielerorts der Almauftrieb statt. Ein guter Zeitpunkt also, um euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie genau ihr euch verhalten solltet, wenn ihr unterwegs eine Kuh begegnet. Und ganz zum Schluss erkläre ich euch noch, wie genau ihr kostenlos diesen Sommer auf unseren Alpenvereinshütten übernachten könnt. Los geht's! Letzte Woche Montag wurde der Ort Blatten in der Schweiz evakuiert, nachdem sich die Flanke des kleinen Nesthorns oberhalb des Ortes in den Tagen zuvor deutlich bewegt hatte. Nach den ersten Schätzungen sollten dort etwa 1 Million Kubikmeter Felsmasse ins Tal stürzen. Das sind einfach über 1000 olympische Schwimmbecken. Seitdem sind aber schon 3,5 Millionen Kubikmeter runtergekommen und die sind auf den Birchgletscher gefallen, der jetzt unter dieser Gesteinsmasse instabil ist und in Bewegung kommt. Bis jetzt ist zwar noch kein Schutt ins Tal gefallen, aber aktuell bewegt sich die Gletscherfront mit ungefähr 10 Metern pro Tag talwärts. Aber wie kommen solche Felsstürze überhaupt zustande und wie kann man erkennen, wann der Berg bricht? Genau das erklärt mir jetzt DAV Naturschutz- und Permafrost-Experte Dr. Tobias Hipp. Hi Tobi.
Jo, grüß dich. Hallo.
Wieso ist es denn überhaupt so, dass sich das Gestein am Berg lockert und dann der Berg irgendwann bricht?
Man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Also jetzt gerade der Bergsturz im Blatten ist natürlich jetzt ein riesen extremes Sonderfall, der jetzt nicht überall flächendeckend passieren wird. Also ein Bergsturz in der Dimension ist eine geologische Besonderheit, da braucht es sehr viel verschiedene Faktoren dazu. Aber das Wichtigste ist mal die Geologie. Also ich brauche natürlich ein Gelände, wo ich zum Beispiel Schwachschichten im Berg habe, Klüfte im Berg habe, das Gestein nicht super stabil ist, wie zum Beispiel so ein großer Granitglotz. Und das ist hier im Blatt natürlich der Fall. Das ist auch in vielen anderen Regionen, Silvretta, Fluchthorn, der Fall. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und dann kommen zusätzliche Faktoren dazu. Das eine ist der Permafrost. Also wir sind hier in einem Bereich, der dauerhaft gefroren ist von der Höhenlage. Wir haben Klimaveränderungen, der Gletscherrückgang, der auch hier in der Schweiz der Fall ist. Da sind einfach Gletscher über Jahrhunderte, haben dort die Wände stabilisiert. Die gehen jetzt zurück. Und dann Faktor 3 ist natürlich weitere Impulse, die jetzt im Klimawandel auch zunehmen. Hitzewellen, Temperatureintrag, Extremwetterereignisse, die dann eigentlich zu einer Beschleunigung von solchen Bewegungen erst führen.
Aber so ein Berg ist ja extrem groß, da ist extrem viel Gestein. Wie kann man genau voraussagen, wann der Punkt erreicht ist, wo wirklich was runterkommt?
Das können wir per se so leider erstmal nicht pauschal vorhersagen. Es gibt jetzt nicht so wie die Klimamodelle, die man schon kennt, von Temperaturprognosen, können wir das leider aktuell nicht flächendeckend für den Alpenraum tun und per Modellierung oder Satellitenmessungen Zonen so derart überwachen. Allerdings klar ist, also dass jetzt gerade die Bereiche wie Nesthorn, wir haben ja den Hochvogel im Allgäu. Wir können das überwachen mit extrem viel Sensoren, ja, sei das Laservermessung, Satellitenvermessung, GPS kennt jeder, wo ich dann messe, wie viel Millimeter sich Sachen bewegen und daraus ableitend natürlich eine Prognose erstellen oder das so zu überwachen, dass wir dann rechtzeitig evakuieren können. Das geht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Blatten der Fall. Also da ist er evakuiert worden, weil man rechtzeitig auch Vorzeichen hatte. Das ist natürlich eine Sache, wo wir in der Zukunft mehr hinkommen werden, notgedrungen, sei das jetzt für den Bergsport oder für Gemeinde, Städte, Infrastrukturplanung, dass man viel besser genau weiß, welche Bewegungen sind am Berg, dort Instrumente installiert über Unis, Landesämter, geologische Ämter und wir rechtzeitig warnen können. Das ist eigentlich unsere Hoffnung oder unsere auch Zukunftsarbeit, die wir da vor uns haben.
Jetzt hast du den Hochvogel genannt. Da geht es ja nicht so viel um Permafrost. Was gibt es da noch für andere Gründe, warum ein Berg brechen kann?
Also wir haben eben, wie gesagt, wichtige Veränderungen in der alpinen Landschaft, die jetzt sehr schnell ablaufen. Das eine ist eben eine Stabilisierung durch eine Gletschermasse. Das ist ja wirklich eine Masse, die Druck hat und sehr viele Flanken. Also das ist ja zum Beispiel der Piz Cengalo, war ja ein großer Bergsturz. stabilisiert, so wirklich so wie so ein Wandfuß, drückt es dagegen und die schmelzen jetzt einfach rapide, oder? Also da haben wir jetzt ja wirklich einen Massenverlust, einen Höhenverlust. Die können solche Prozesse in Gang setzen. Das andere, was natürlich einen Prozess in Gang setzt, sehr stark, ist natürlich der Anstieg der Permafrost-Untergrenze oder der Temperaturen im Fels, die seit der letzten Eiszeit, also 10.000 bis 15.000 Jahre vor heute, relativ kalt waren und wir jetzt nun in so Höhenbereichen auf 3.300 Meter in den Bereich kommen Richtung 0 Grad und eben in diesem Auftauen sind. Und dort geht jetzt sehr viel Stabilität verloren, was über eine lange Zeit sehr stabil war. Betrifft natürlich jetzt auch Hütten, Wege, Bergsport.
Gibt es da eine bestimmte Jahreszeit, bei der die Bergstürze wahrscheinlicher sind? Also wenn du jetzt sagst, dass es auch mit der Temperatur zusammenhängt, würde ich mir vorstellen, dass es in so Hitzesommern wahrscheinlicher ist, als wenn es eher kühl draußen ist.
Das ist zum Teil richtig, wenn man sich jetzt bestimmte Gefahren anschaut, also zum Beispiel eher die oberflächlichen Sachen. Also Hochtour auf den Mont Blanc, ganz klassisches Beispiel. Ich muss eine Gefahrenzone queren, diese Steinschlagrinne. Da ist ganz klar mit dem tageszeitlichen Erwärmung Temperatur, hohe Temperaturen im Sommer, direkter Output, Steinschlaggefahr. Also das ist der oberflächliche Wärmeimpuls. Diese größeren Ereignisse, Felsstürze, der Dimension, wie wir es jetzt da häufiger sehen, gibt es diese Korrelation nicht. Das ist das Interessante, also dieser Wärmeimpuls, der zum Beispiel aus dem letzten Sommer von der Hitzewelle in den Berg reinkommt, zeigt sich oft mal ein halbes oder ein Dreiviertel des Jahr erst später in dem Berg drinnen, weil einfach die Wärme so lange braucht, bis sie in das Berginnere reinkommt. Das heißt, Felsstürze, Bergstürze dieser Dimension, wie man es jetzt sieht, können mitten im Winter passieren, können wie jetzt im Frühjahr passieren. Das hat nichts mit der, also rein von der Temperatur gesprochen, nichts mit der Temperatur der Luft zu dem Zeitpunkt zu tun, sondern ist ein rückwirkendes Geschichte von einem Temperatur-Hitze-Zeitpunkt von mehreren Monaten vorher schon.
Okay, also könnte es ja irgendwie jederzeit dann doch mittlerweile sein, dass irgendwo mal was abbricht, Steinschlaggefahr. Müssen wir als BergsportlerInnen jetzt mehr Angst haben, in die Berge zu gehen?
Ich würde sagen, nicht mehr Angst haben, allerdings schon sich dessen bewusst sein, dass sich sehr viel verändert, insbesondere wenn wir ins Hochgebirge gehen, Alpinklettern hoch im Hochgebirge oder Hochtouren gehen, dass sich die Veränderungen jetzt schon definitiv bemerkbar machen und wir überlegen müssen, uns genauer informieren müssen, genauer planen müssen, wann gehe ich wohin. Also das ist, glaube ich, muss uns bewusst sein, um einfach das Risiko zu reduzieren. Die Prozesse von Bergstürzen, Felsstürzen, Steinschlagaktivität ist in den letzten Jahren, das wissen wir also aus der Forschung, 5 bis 10 Jahren stark angestiegen und es gibt mittlerweile genug Daten, um sagen zu können, diese Zunahme der Aktivität ist Klimawandel bedingt. Also diese Korrelation können wir jetzt wissenschaftlich aufmachen. Das heißt eigentlich, dass wir in Zukunft von Seiten Bergsport viel genauer, viel, sagen wir mal, zeitlich engmaschiger Wetterbericht checken müssen. Vielleicht aktuelle Bedingungen bei uns auf Tourenportalen, alpenfeinaktiv.com, die aktuellen Bedingungen schauen. Hat da jemand was gepostet? Hitzewellen ganz klar meiden. Einfach Double-Check, welche Saison ist jetzt gerade richtig. Das klassische Muster von früher, was man kennt, im August oder im Juli, August gehe ich auf Hochtour, ist per se nicht mehr so stimmig. Das hängt wirklich einfach von den jeweiligen Wetterbedingungen, Witterungsbedingungen ab. Und wenn man sich gut informiert und seine Tour dementsprechend wählt, denke ich, kann man das Risiko gut reduzieren. Von dem her keine Angst, sondern gut informieren und dann geht's weiterhin.
Okay, alles klar. Dann bleiben uns die Berge ja doch zum Glück noch ein bisschen erhalten. Danke, Tobi, für die Zeit und dass du mit mir gequasselt hast. Bei der Evakuierung von Blatten am Montag wurden übrigens auch die Kühe aus dem Ort per Helikopter abtransportiert. Normalerweise sehen wir die ja eher nicht in der Luft hängen, sondern auf unseren Wanderungen in den Alpen. Da verhalten sie sich eigentlich friedlich, vorausgesetzt man begegnet ihnen mit dem nötigen Respekt. Dazu gehört vor allem Abstand halten und am besten auf den Wegen bleiben. Achtet außerdem auf die Körpersprache der Tiere. Scharrt die Kuh mit den Hufen, schnaubt und senkt den Kopf, dann können das Drohgebärden sein und ihr solltet ruhig ein paar Schritte Abstand nehmen. Wenn euch eine Kuh tatsächlich mal angreift, dann heißt es auch Ruhe bewahren und ohne der Kuh den Rücken zukehren, am besten zügig, aber auch nicht hektisch die Weide verlassen. Wenn ihr einen Hund dabei haben solltet, dann den am besten anleihen. Und wenn die Kuh dann doch aggressiver wird, zum Beispiel eine Mutterkuh, die ihr Kalb beschützen möchte, dann den Hund wieder ableihen und laufen lassen. So kommt ihr und euer Doggo sicher an. Als letztes erkläre ich euch noch, wie versprochen, wie ihr diesen Sommer kostenlos auf der Hütte übernachten könnt. Dafür müssen wir aber bei der Anreise anfangen. Die macht nämlich meistens den meisten Teil des CO2-Abdrucks von der Wanderung aus. Außer ihr nehmt die Bahn. Und genau darum geht es bei der Aktion Freie Nacht fürs Klima. Finanziert durch den Globetrotter Naturbonus könnt ihr von Juli bis September auf teilnehmenden Alpenvereinshütten kostenlos übernachten, wenn ihr mit den Öffis anreist. Dafür könnt ihr euch nach der Reservierung eures Schlafplatzes im Matratzenlager einfach online einen Gutschein holen. Und falls ihr schon bei einer der teilnehmenden Hütten einen Schlafplatz gebucht habt, könnt ihr selbstverständlich trotzdem mitmachen und euch einen Gutschein holen. Die gibt es ab dem 4. Juni online. Weitere Infos zur Buchung und welche Hütten teilnehmen, findet ihr über den Link in den Shownotes. Ab nächster Woche, genauer gesagt den 7. Juni, bringt euch außerdem der Bergbus wieder zu euren Wandertouren. Die Linie Bayerischzell hinter Tiersee und Frontenwieskirchen fahren diese Saison bis 2. November. Seit letztem Jahr ist das Angebot Teil des MVV und damit könnt ihr es auch einfach kostenlos mit dem Deutschlandticket nutzen. Alle Infos zu den Fahrplänen haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und das war's von mir. Wir hier bei den Bergnews gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass wir Urlaub machen. Für uns stehen einige echt spannende Videodrehs in den Alpen an, die ihr dann bald auf YouTube zu sehen bekommt. Also YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir hören uns dann bald wieder, entweder hier bei den Bergnews oder in einem anderen Video von uns. Bis dahin, habt Spaß in den Bergen oder anderswo. Tschüss!